Du kannst uns deinen Witz erzählen, einen von deinen neuen.
Das erste, was ich sagen.
Was ist deine Autobiografie, bitte?
Es ist schlimm, dass das erste, was ich jetzt sagen werde, ein Witz sein soll. Das ist aber ein schlimmer Anfang. Danke, Martin. Eine Autobiografie ist ein fiktives Werk, geschrieben von jemandem, der die Tatsachen weiß.
Man muss ein bisschen darüber nachdenken.
Sollte man das vielleicht in Kleingruppen besprechen?
Sir Andrew, wir haben festgestellt, ich werde durch einige Punkte, wo unsere Wege sich gekreuzt haben, und eigentlich haben wir festgestellt, dass unsere Wege hätten sich in 75, bevor die meisten geboren wurden, 75, 76 hätte kreuzen können.
Ja.
Warum ist das?
Ja, du warst ein kleiner Bub in einer Schule in Ramsgate in Südostengland und ich war ein Lehrer in einer anderen Schule in derselben Stadt.
Genau. Und wir wussten das nicht.
Man spürt das Staunen im Raum.
Ich weiß nicht, was du von Ramsgate gehalten hast, aber Ramsgate ist in der Grafschaft Kent, ja, südöstlichen Teil. Und Kent gilt als der Garten von England. Und unsere Meinung in unserer Schule war, dass Ramsgate der Komposthaufen war oder ist. Das ist keine besonders schöne Stadt, oder? Damals bekannt, weil es waren diese, wissen diese Boote, die schweben? Wie heißt das? Ja, aber es gibt einen deutschen Begriff dafür. Hover? Luftkissenboot.
Luftkissenboot.
Kein Neudeutsch, bitte. Es waren Luftkissenboote von Ramsgate nach Calais. Das ist das einzige Punkt, wo Ramsgate bekannt und berühmt war. Sir Andrew, du warst nur ein Jahr da als Lehrer, oder?
Nein, zwei Jahre.
Zwei Jahre. Ja. Warum war deine Karriere als Lehrer so kurz?
Ich sage die offizielle Version. nein, ich bin eingeladen worden von der Studentenbewegung, also von der englischen SMD, in England Reisesekretär zu werden. Und dann habe ich drei Jahre lang als Reisesekretär in Südengland gearbeitet.
Okay. So, ist der Fabi hier heute Abend? Nein. Also der Fabi, der ist der ähnliche jetzt in diesem Bereich, ist der im Grunde der Reisesekretär, ist bei uns in der Gemeinde.
In England?
Nein,
hier.
Hier, okay. Er macht, was du damals gemacht
okay.
hast. Was wir noch nicht festgestellt haben, wie bist du zum Glauben gekommen?
Das war, bevor ich Reisesekretär geworden bin. Ich bin nicht in einer gläubigen Familie aufgewachsen. Das war kein Thema, das Thema Gott in unserer Familie. Mit 10 Jahren bin ich eingeladen worden, von einem Schulfreund mitzugehen, Sonntagnachmittags in eine Bibelklasse für Buben, Jungs. Und ich habe meine Mutter gefragt, ob ich hingehen wollte. Man sieht, wie man mich erzogen hat. Und sie hat gesagt, nein, du willst nicht hingehen. Und ich bin nicht hingegangen. Und ein Jahr später hat ein anderer Freund mir dieselbe Einladung gegeben. Und dann habe ich gesagt, ich möchte hingehen. Und ich habe Mutter gefragt, ob ich hingehen darf. Und sie hat gesagt, ja. Und ich bin jeden Sonntagnachmittag hingegangen. Es waren 100 Jungs zwischen 9 und 18 Jahren. Eine Stunde lang in verschiedenen Altersgruppen. Und das war das erste Mal, dass ich das Evangelium gehört habe. Und ich bin jeden Sonntag hingegangen. Und im Sommer bin ich immer auf Sommercamps gefahren. Und dann mit 14 habe ich das Evangelium verstanden und gedacht, wow, das ist super, und verstanden, dass ich auch reagieren darf und soll. Mm. Und dann bin ich Christ geworden. Und dann bin ich nach Hause gefahren, am Ende der Freizeit, habe Hallo gesagt und meinen Eltern gesagt, ich bin Christ geworden. Und mein Vater hat gesagt, das ist nett. Und meine Mutter hat gesagt, was meinst du bist Christ geworden? Du bist immer Christ gewesen, du bist Engländer.
Hat sie das wahrlich gesagt?
Bitte?
Hat sie das wahrlich gesagt?
Das hat sie gesagt, ja. Und sie war Schottin, also ich weiß nicht.
Also es war nicht unkompliziert dann in der Familie nachher, oder?
Kann man schon sagen. Ich meine, ich hätte so antworten sollen auf das, was meine Mutter gesagt hat. Ich hätte sagen sollen, vielleicht kann man einmal darüber reden. Stattdessen habe ich meine erste Predigt gehalten mit 14 Jahren und ihr gesagt, was sie mir nie richtig erzählt hatte und so weiter. Der Inhalt war wahrscheinlich gut, aber die Art war schrecklich. Ich war 14, bitte. Mit 14 denkt man sowieso, dass die Eltern Trottel sind, oder?
Und also das, du bist ja, wir sind so weit, dass du Reisesekretär bist und dann, was war der nächste Schritt?
Dann bin ich Assistant Pastor geworden in einer Gemeinde in Southampton, wo David Jackman der Pastor war. Einige kennen den Namen David Jackman und andere tun, als ob sie den Namen David Jackman kennen würden. Ja. Okay. Und das habe ich 3,5 Jahre lang gemacht.
Und wir haben vielleicht inzwischen bemerkt, dass du einen leicht nicht ganz deutschen Akzent hast. Wo hast du dann nach Above Bar gearbeitet?
Dann bin ich als Missionar nach Österreich gegangen. Es ist Eklor. Und es war für 3 Jahre, aber ich war 20 Jahre lang dort.
Dort. Sagen Sie es nochmal.
Dort. Was ist lustig? Dort? Das hat 2 Silben. Dort.
Und unsere Wege haben sich dann das erste Mal richtig gekreuzt. Das war 2001. Wie lange warst du schon in Österreich damals?
Ich bin 1986 nach Österreich gegangen.
Also du warst schon 15 Jahre. Und bist hierher gekommen. Hast du Erinnerungen von den Hochschultagen hier in
Ja,
Leipzig?
Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Andrea in einem Café über die Vorträge und über die Themen und so weiter und so fort. Ich nehme an, das muss ein paar Monate davor gewesen sein, das weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Es war alles ein bisschen kurzfristig, weil er, also ich meine, nicht die zweite Wahl war, aber er war.
Ich war die zweite Wahl.
Die Rettung in der Not. Und da war nicht so viel Zeit, alles vorzubereiten.
Ich war die zweite Wahl, das ist die Geschichte meines Lebens.
Okay. Erzähl ein bisschen mehr über deinen Dienst in Österreich. War das immer im selben Ort, in derselben Situation?
Ich war am Anfang in Graz. Und dann in Innsbruck. Die ersten, gedacht war, dass ich nur 3 Jahre lang Studentenarbeit machen würde mit der Studentenmission und dann nach England zurückgehen würde. Aber ich habe 6 Jahre lang Studentenarbeit gemacht und dann war ich 9 Jahre lang Pastor in einer Baptistengemeinde in Innsbruck. Und dann die letzten 5 Jahre war ich noch immer Mitglied der Gemeinde, aber ich habe dann Freiheit gehabt, in Österreich und darüber hinaus in anderen Ländern auch Vorträge zu halten, evangelistische Sachen zu machen, Schulungen zu machen über Bibellehre und über Auslegungspredigt. Mhm. Ja.
Also Auslegungspredigt war lange ein brennendes Thema für dich.
Ja, ich erinnere mich noch dran, wie das war, als ich das erste Mal Auslegungspredigt erlebt habe. Das war, als ich Reisesekretär war. Vorher hatte ich das nicht erlebt, glaube ich. Und ich habe dann John Stott predigen gehört. Er war evangelikaler Anglikaner und ein sehr begabter Bibellehrer. Und ich weiß, als ich ihn das erste Mal predigen gehört habe, habe ich 2 Gedanken gehabt. Oder vielleicht 3. Zwei Gedanken, glaube ich. Zunächst einmal habe ich gedacht, das ist nicht schwer, was er macht, weil es ist eh alles in der Bibelstelle, die er predigt. Das ist nicht schwer, das ist alles da. Der zweite Gedanke war, aber warum habe ich das in der Stelle noch nie gesehen? Und der dritte Gedanke war, vielleicht nicht beim ersten Mal, als ich John Stott gehört habe, aber nach einigen Malen habe ich angefangen, dem Herrn zu sagen, ich bitte nicht, dass ich ein zweiter John Stott werde, aber es wäre so großartig, wenn ich eines Tages anderen helfen könnte, deine Stimme zu erkennen in der Bibel.
Wunderbar.
Ja, wow. Ich kriege Gänsehaut bei den Gedanken.
Ja. Ja. Und ein bisschen in diesem Bereich haben unsere Wege das nächste Mal gekreuzt, haben sich unsere Wege gekreuzt. In 2004 haben wir festgestellt, warst du hier, das hatte ich inzwischen vergessen. Es war nicht sehr im Kopf geblieben. Aber du hast ein Seminar hier gemacht. Und zwar zu einem bestimmten Buch der Bibel, das du besonders auf Herzen hast. Oder kannst du ein bisschen mehr sagen, was du damals getan hast?
Und das war das Markus-Evangelium. Ich habe damals, ich werde anfangen, die Geschichte zu erzählen, du kannst Stopp sagen.
Ja, nee,
also,
ist gut. Gut,
2000, ja. Glaube ich, bin ich eingeladen worden in Österreich, der Redner zu sein auf einer Konferenz. Und ich habe gesagt, ja, welches Bibelbuch soll ich nehmen, soll ich auslegen? Und sie haben gesagt, das Markus-Evangelium. Und ich war nicht begeistert, weil ich damals seit 15 Jahren ein Matthäus-Fan war. Und ich habe gesagt, okay, welchen Teil des Markus-Evangeliums soll ich nehmen? Und sie haben gesagt, das Ganze. Und dann habe ich angefangen, das Ganze zu studieren und einfach die Entscheidung zu treffen, welchen Abschnitt werde ich nehmen jeden Abend, weil ich gewusst habe, ich habe wahrscheinlich 8 Vorträge. Und dann habe ich angefangen, eine Struktur entweder zu finden oder zu erfinden im Markus-Evangelium. Und das hat mich sehr bewegt. Das ist nicht alles auf einmal gekommen, aber es ist gekommen. Und es ist eine Struktur, die es ermöglicht, dass man die Reihenfolge der Begebenheiten im Markus-Evangelium auswendig lernt. Das heißt, nicht jedes Wort des Evangeliums, sondern einfach, dass man die Reihenfolge weiß. Und ich war sehr begeistert davon, weil ich gedacht habe, wenn man die Reihenfolge der Begebenheiten im Kopf hat, dann kann man Bibelstudium unter der Dusche machen, ohne dass die Bibel nass wird. Und es funktioniert. Man kann anfangen mit dem Herrn über die erste Begebenheit zu reden. Und man betet Jesus an, man spricht mit dem Herrn. Und wenn man fertig ist, wenn man nichts mehr zu sagen hat, weiß man, was als nächstes kommt. Das ist genial.
Und du denkst, es gibt, das war von Markus absichtlich. Vielleicht, klar, aber sag mal, warum Markus das gemacht hat, deiner Meinung nach, so geschrieben hat.
Ich denke, dass Markus das gemacht hat, weil er wollte, dass Leute sein Evangelium kennenlernen konnten. Damals konnte man nicht Exemplare des Markus-Evangeliums austeilen. Es gab keine Kopiergeräte, soweit ich weiß. Und deswegen finde ich super, wenn man den Geschwistern beibringen kann, man erzählt die Geschichten und dann bringt man ihnen bei, was die Reihenfolge ist, dann können sie anderen davon erzählen. Also, das finde ich super. Ja. Aber es ist nicht sicher, diese Struktur, ich hoffe, dass es Markus seine Struktur vom Markus-Evangelium ist, aber es ist möglich, dass das nicht der Fall ist. Ich habe ein bisschen Angst, also die ersten 500.000 Jahre auf der neuen Erde, werde ich wahrscheinlich Markus aus dem Weg gehen. Ich habe Angst, dass er auf mich zukommt und sagt, was hast du da angestellt?
Ja. Ich habe gesagt, ich hatte keine Erinnerung von diesem Seminar. Ich habe schon eine Erinnerung. Ich hatte vergessen, dass ich in Leipzig war. Aber ich habe noch dein Material, das ich sehr hilfreich finde für Markus. Das Buch, du hast ein Buch darüber geschrieben.
Ja.
Ich glaube, das ist nicht, das ist das vergriffen.
Doch.
Ist das hier?
Weil du fragst, das Markus-Experiment, Jesus kennenlernen mit dem Markus-Evangelium. Es ist wie ein einfacher Kommentar, aber ich finde es auch super, wenn man die Reihenfolge auswendig lernt.
Und das hat eigentlich zu deinem jetzigen Dienst geführt, oder? Das Markus-Experiment ist jetzt zu einem weiteren Schritt gekommen und vielleicht einige Worte dazu.
Ja, meine Hauptaufgabe jetzt ist eigentlich nicht das Markus-Experiment, sondern das Markus-Theater. Aber in Deutschland, glaube ich, wird das oft das Markus-Experiment genannt. Das ist eine, wo 15 Leute aus einer Gemeinde oder aus einer Studentengruppe jede Begebenheit im ganzen Markus-Evangelium aufführen, als Rundtheater. Das heißt, wenn wir das hier machen würden, gäbe es einen kleinen Kreis von Sesseln, von Stühlen in der Mitte und dann andere Kreise dahinter fürs Publikum und dann drei Gänge, sodass die Schauspieler hinein und hinaus können. Und dann erlebt man jede Begebenheit im ganzen Markus-Evangelium in 90 Minuten. Und man hört fast jedes Wort, das Jesus im Markus-Evangelium sagt. Das ist meiner Meinung nach. Wer hier hat das gesehen? Wow! Ja. Danke.
Es war vor etwa vier, fünf Jahren in der FEG aufgeführt. War das von SMD oder? SMD und andere.
Ich glaube, die SMD hat es hier gemacht in Leipzig.
Ja. Es war sehr stark. Also, ich fand's.
Na, das ist ein Wunder. Und ich bin kein Drama-Theater-Mensch vom Hintergrund.
Du machst
her.
Das relativ schlicht, ohne große Aufwand, Licht,
ja, ohne Kostüme, obwohl wir jetzt schon Gewand tragen, ohne Requisiten, ohne Erzähler. Niemand sagt, am nächsten Tag ging Jesus in die Synagoge. Wir müssen die nächste Begebenheit so spielen, sodass das Publikum mitkriegt, aha, wir sind jetzt in der Synagoge.
Und zurzeit bist du hauptamtlich dafür freigesetzt, wenn ich das verstanden habe?
Ja, das ist meine Hauptaufgabe, obwohl ich auch Zeit für andere Dinge habe.
Ja.
Aber es ist, ich staune, dass das alles zustande gekommen ist, weil ich vom Hintergrund her nicht ein Theatermensch bin. Also, und jetzt hat der Herr, der Herr hat das gemacht. Das ist jetzt in 20 Ländern. Ja. Das ist ein Wunder für mich. Ja. Ja, Halleluja. Ja.
Und wie, noch letzte Frage, wie im Laufe dieser Zeit bist du von Österreich nach England zurückgekehrt?
Ja.
Was war der Grund dafür? Oder der Prozess?
Ich habe einfach gedacht, es ist Zeit, dass ich das gemacht hatte, dass ich meine Aufgabe in Österreich erfüllt hatte und dass es Zeit war, nach Hause zu ziehen.
Einfach so, es war kein so rationaler Grund, nur eine Überzeugung, dass jetzt ist die Zeit.
Das war die Hauptsache. Ja. Ich meine, ich habe auch eine Augenkrankheit bekommen, aber das war nicht der Grund, warum ich nach England gezogen bin.
Okay. Und hast du etwas, was du sagen willst über deine Vorträge hier, oder willst du das lieber bald beim ersten
wahrscheinlich
Vortrag sagen?
Ich habe nichts dazu zu sagen, ich werde dabei sein.
Wir freuen uns.
Danke.
Lasst uns kurz für Andrew beten dann. Vater, wir danken dir für deine Geschichte mit Andrew, für alles, was er mit dir erlebt hat und für die Art und Weise, wie du ihn benutzt hast im Leben von vielen Menschen, aber auch im Leben von Gruppen von Menschen, da in der ESM, in Österreich, auch in der Innsbrucker Gemeinde in Above Barn, Southampton und in vielen anderen Orten um die Welt. Und wir bitten dich, dass wir auch ein Stück von diesem Segen durch ihn erleben dürfen, heute Abend und morgen. Wir bitten dich, dass du uns offen machst für dein Wort durch Andrew. Wir bitten dich, dass dein Heiliger Geist in uns wirkt. Und wir bitten dich für Andrew, Vater, dass du ihn aufrüstest und befähigst, dein Wort auszulegen in einer Art und Weise, die wie das für uns am besten ist. Du siehst jeden von uns, du kennst jeden von uns. Wir bitten dich, sprich du uns als Einzelnen an, sprich du uns als gesammelte, versammelte Gemeinde an. Und das bitten wir in Jesu Namen. Amen.